Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Heute sprechen wir mit Achim Octavian Popper, Projektleiter EU-UCPM, über die europaweiten Trainingsprogramme des Katastrophenschutzes, die das THW koordiniert. Daneben kommentieren wir das inkonsequente Vorgehen bei der Verwaltungsdigitalisierung und beschäftigen uns mit der Cybernation Deutschland. Die weiterhin zunehmende Anzahl an Naturkatastrophen ist ein Grund, auch den grenzübergreifenden Katastrophenschutz zu trainieren und zu verbessern. Achim Octavian Popper ist Leiter des europaweiten Trainingsprogramms für Organisation des Katastrophenschutzes beim THW. Er berichtet, wie dieses Training abläuft und auf welche Punkte geachtet werden muss.
Herzlich willkommen, Herr Popper. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Tag. Ich freue mich, da zu sein.
Im Sinne des europäischen Katastrophenschutzes werden regelmäßig Ausbildungszyklen vom THW Ausbildungszentrum Neuhausen geplant und an mehreren Ausbildungsstandorten in ganz Europa als Online- und Präsenzkurse angeboten. Das dient dazu, den grenzüberschreitenden Katastrophenschutz zu stärken und Hürden wie landesspezifische Richtlinien und Strukturen im Ernstfall zu überwinden. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass diese regelmäßig vom Technischen Hilfswerk in Deutschland ausgerichtet bzw. auch geplant werden?
Ja, das THW ist schon seit über 20 Jahren mit der Durchführung von EU-Lehrgängen beschäftigt. Wir haben schon 2002 damit angefangen und haben jedes Jahr eigentlich ein Teil der Kurse hier abgehalten. Das ist ein System, das funktioniert auf Ebene der EU per Ausschreibung. Die EU-Kommission schreibt diese Kurse aus und der Ausbildungszentrum in Neuhausen bewirbt sich jedes Mal, um diese Kurse durchführen zu können oder einen Teil dieser Kurse. Das heißt, wir haben eine lange Geschichte in diesem Bereich und wir sind im Rahmen der Ausbildung im THW auch der zentrale Punkt für die Auslandsausbildung und für die internationale Ausbildung. Das heißt, in unserem Ausbildungszentrum finden UN-Lehrgänge statt, auch andere EU-Lehrgänge. Daher ist dieser Ausbildungszentrum auch sehr gut mit anderen Partnern aus dem EU-Katastrophenschutzmechanismus und auch aus den anderen Ländern weltweit eigentlich sehr gut vernetzt. Und wir haben jetzt aber eine spezielle Situation, sage ich mal. Wir haben eigentlich diese Ausschreibung 2022 gewonnen. Das ist die erste Ausschreibung, die jemals so gelaufen ist. Und zwar den gesamten Ausbildungsweg, das bedeutet 7 Kurse und ein dezidierter Online-Kurs auf einen Schlag, alle in einer Ausschreibung. Das haben wir gewonnen und führen das jetzt durch zusammen mit einem Konsortium von 18 Organisationen aus 13 verschiedenen Ländern der EU durch. Das ist auch eine riesige Herausforderung, muss man sagen, weil 18 Organisationen bedeutet 18 verschiedene Partner mit gleichen Rechten, genau wie im Rahmen der EU. Aber durch die sehr gute Auswahl der Partner, durch die sehr gute Auswahl der Experten, die wir aus ganz Europa in diesem Projekt haben, haben wir es geschafft, den Trainingszyklus zu starten und auch gut durchzuführen. Und wir kommen jetzt fast dem Ende des Zyklus zu, des 19. Zyklus. Und wir sind sehr stolz, dass wir das hingekriegt haben.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, dass das dann bei Ihnen stattfindet. Können Sie denn beispielhaft beschreiben, wie ein solcher Trainingszyklus abläuft, von der Planung bis zur Ausrichtung und was wird beispielhaft in den Modulen vermittelt?
Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, es ist genau wie in der Schule. Man fängt irgendwann in der ersten Klasse an und geht dann durch und dann entscheiden sich manche für eine Ausbildung in der 10. Klasse, die anderen, die gehen dann weiter. Genauso ist unser Ausbildungsweg auch strukturiert. Wir fangen an mit dem Einführungskurs, sage ich mal, in dem Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union. Und im Nachhinein geht man die verschiedenen Schritte oder Module durch, Ausbildungsmodule, die eine Spezialisierung erlauben. bis zum Teamleader-Kurs. Das ist das höchst angesetzte, sage ich mal, weil im Nachhinein die Menschen, die diesen Kurs absolvieren, eigentlich für die EU als Teamleiter im Falle von Katastrophen oder anderen großen Notfällen ausgesendet werden. Das bedeutet nicht nur, dass die Ausbildungsmodule sehr gut ausgestaltet werden müssen, damit die verschiedenen Spezialisierungen auch angesprochen werden. Es bedeutet auch, dass diese ganzen Menschen, diese ganzen Teilnehmer, alle, die diese Kurse absolvieren, die kommen in einen Pool rein der EU-Kommission und die sind dann abrufbar, wenn notwendig. Darum heißt es auch, das Deployable, das ist jetzt auf Englisch, das Deployable Training Path der EU, also das, den Ausbildungsweg für einsetzbare Menschen im Feld. Die Kurse sind so ausgelegt, dass die Menschen, die teilnehmen, wirklich von morgens bis abends in einer Lernumgebung und in einem Szenario mit eingebaut sind. Wir haben auch die sogenannten SIMACs, das steht Englisch für Simulation Exercise. In der Simulationsübung werden die Teilnehmer in Situationen gebracht, die in den Einsätzen, die in der Vergangenheit gelaufen sind, eingebracht. Und es wird sehr genau beobachtet, wie sie sich verhalten, was ihre Antwort ist auf den Partnern, mit dem sie gerade agieren. Ich kann Ihnen auch ein kleines Beispiel nennen von einem Erdbebeneinsatz, wo die Schadenslage wirklich enorm war. Und in dem Moment kommt dann ein Team an und nimmt Kontakt auf mit dem Leiter der Polizei in der Region und braucht Hilfe, um einen geeigneten Platz für ihren Camp zu finden, um die Lage zu erkunden und die Einsatzorte oder die am nötigsten gebrauchte Hilfe liefern können. Die brauchen dann diese Hilfe, die versuchen diese Hilfe vom Polizeileiter zu bekommen und die Antwort des Polizeileiters ist dann nicht unbedingt eine positive. Er verlangt auch Hilfe, weil er auch in einer Schadenslage steht. Er hat auch die gleichen logistischen Probleme wie die anderen und verlangt Hilfe. Und dann die Antwort der Teilnehmer ist dann ausschlaggebend. Und wir haben bei jeder dieser Simulationsübungen haben wir dann Rollenspieler. Es ist so, dass diese Rollenspieler dann verschiedene Rollen einnehmen. Die Rolle des Bürgermeisters, die Rolle des Polizeipräsidenten vor Ort, die Rolle des Ministers, die Rolle des religiösen Führers vor Ort. Ja, und diese verschiedenen Rollen, die setzen dann die Teilnehmer in manchmal ganz komischen Situationen und versuchen, die Teilnehmer wirklich aus der Ruhe zu bringen, indem sie verschiedene Themen ansprechen, die nicht so üblich sind, die vielleicht für die Teilnehmer als Korruption gesehen werden können oder als Beleidigung. Und dadurch sieht man dann auch, wie die Kollegen und Kolleginnen bei solchen Themen, bei solchen Provokationen oder vielleicht überhaupt nicht gewollte Provokationen reagieren. Da wird eigentlich trainiert, wie gehe ich mit anderen Kulturen um, wie gehe ich mit verschiedenen Organisationen rum, ob Militär oder Polizei oder andere internationale Organisationen. Und die Teilnehmer werden wirklich darauf getrimmt, wie muss ich interagieren, wie muss ich mich verhalten, was darf ich und was darf ich nicht, worauf sollte ich achten.
Okay. Da würde ich vielleicht noch mal eine kleine Nachfrage stellen. Also diese EU-Tabletop- und Simulationsübungen, wie kann man sich das denn vorstellen? Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, haben Sie ja quasi schon ein simulierbares Szenario geschildert. Funktioniert das dann wie bei einem Computerspiel? Oder funktioniert das auch irgendwie über Virtual Reality zum Beispiel?
Ja, jetzt werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen ausplaudern. Wir haben ja unsere Online-Kurse. Und im Rahmen der Online-Kurse ist es so, dass wir versuchen, auch viel Wissen zu vermitteln. Es gibt aber auch Innovation. Es gibt neue Methoden, neue Werkzeuge, mit denen man das machen kann. Wir werden genau jetzt in 2 Wochen einen Kurs haben, bei dem im Rahmen des Online-Kurses dieser Tabletop durchgeführt wird. Und dieser Tabletop-Exercise, den Sie gemeint haben. Aber wie wird das gemacht? Wir haben Teilnehmer von 15, 18 verschiedenen Staaten, also von den EU-Staaten und auch von den 10 Teilnehmerstaaten. Und die bekommen alle zu Hause per Post die VR-Brillen. Die VR-Brillen sind dann mit einer bestimmten Software geladen. Die müssen Sie einfach ans Netz hängen. Und wenn der Online-Kurs anfängt, dann setzen Sie diese Brillen auf und sind alle im gleichen Raum und müssen sich mit verschiedenen Personen, virtuelle Personen, mit verschiedenen Situationen, aber auch untereinander verständigen, helfen, die Situation bearbeiten, die Lage darstellen, die Logistik planen, die Einsatzkräfte planen und so weiter und so fort. Und das findet dann so statt, dass die Erfahrung einfach direkt gespeichert wird. Die Erfahrung, die man so macht, die ist viel intensiver als ein klassischer Online-Lehrgang, wo man sich berieseln ließ von Informationen. Und es wird dann im Nachhinein auch ein klares Feedback von den Trainern an die Teilnehmer gegeben. Es wird erklärt, warum eine Reaktion nicht gut war, warum die Planung da drüben vielleicht nicht die richtige war, warum man vielleicht anders denken müsste und was man noch vergessen hat. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Tabletop-Exercise. Das möchten wir gerne auch im 20. Zyklus weiterführen und nicht nur in diesem Kurs. Es handelt sich jetzt um den Team-Leader-Kurs, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern auch in anderen Kurse, die mit strategischen Überlegungen, die mit strategischer Arbeit und auch mit internationaler Zusammenarbeit zu tun haben, wollen wir das gerne implementieren. Und zum anderen Part, die Simulationsübungen, von denen ich schon erzählt habe, die sind wichtig, wirklich in Person durchzuführen. Warum? Weil die Kollegen, die anderen Kollegen, du kannst ja nicht ein Team von 20 Teilnehmern dann im Rahmen einer Simulationsübung gleichzeitig einbinden. Es sind dann verschiedene Teams, verschiedene Szenarien und die werden alle durchgelaufen. Aber die anderen gucken dann teilweise zu. Oder es gibt Observer, die dann mitschauen, die dann mitanalysieren, was da drin passiert und die dann auch ein Feedback sowohl den Teilnehmern als auch den Trainern gibt, was da verbessert werden könnte oder wo man noch daran arbeiten könnte. Ich muss auch sagen, in diesen ganzen Kursen haben wir auch unsere Observer von der EU-Kommission. Die EU-Kommission ist die, die das alles bezahlt. Die EU-Kommission ist die Inhaberin, sage ich mal, oder die leitende Kraft im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus. Und wir haben auch immer ein Feedback von der EU-Kommission.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen sein durfte und dass ich diese Informationen weitergeben konnte. Ich wünsche alles Gute.
Der deutsche Katastrophenschutz wird auch stark durch Freiwillige unterstützt. Doch auch Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr leiden unter den aktuellen Budgeteinsparungen des Bundeshaushaltes. Welche Auswirkungen das auf die Zahl der Freiwilligen hat und wie man diesem Problem entgegenwirken kann, ist Thema einer Diskussionsrunde am 25. April auf der Plattform neuestadt.org. Schauen Sie bei Interesse gerne vorbei, die Teilnahme ist kostenlos. Müssen online eingereichte Unterlagen und Formulare wirklich noch einmal per Post zugesandt werden? Meine Kollegin Tanja Clement kommentiert diesen halbherzigen Zustand in der Verwaltungsdigitalisierung.
Dass es bei der Verwaltungsdigitalisierung nicht so schnell vorangeht, wie erhofft, das ist wirklich keine neue Erkenntnis mehr. Wenn nur endlich die Registermodernisierung geschafft ist, dann wird es schon werden, so die Hoffnung. Vermutlich zu Recht. Denn wenn die Datenbestände, die Zugriffsrechte und alle zugrunde liegenden Strukturen erst einmal vereinheitlicht und auf den neuesten Stand gebracht worden sind, dann können digitale Anträge, Fachverfahren und Co. mithilfe der bereits vorliegenden Daten gestaltet, befüllt und bearbeitet werden. Aber wäre das jetzt nicht auch der Punkt, um althergebrachte Prozesse und Abläufe noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, bevor Schnittstellen und Abläufe angepasst werden? Bei der Digitalisierung wird gerne immer wieder derselbe Fehler gemacht. Die Arbeitsschritte, die früher auf Papier erledigt wurden, werden jetzt 1:1 in ein digitales Formular übertragen. Je nach System können bei wiederkehrenden Angaben auch die Daten aus einem vorherigen Formular bzw. dem Datenbestand übernommen werden. Am Ende des Vorgangs steht dabei dann ein Prozess, der zwar funktioniert, aber lange nicht so effizient gestaltet ist, wie er es sein könnte. Wenn wir Schritt für Schritt digitalisieren, verpassen wir die Chance, dieselbe Strecke in einem einzigen Sprung zu überwinden. Warum muss nach einem BAföG-Antrag die Liste fehlender Unterlagen postalisch zugestellt werden, wenn doch alle Nachweise und Dokumente online nachgereicht werden können? Warum muss man zum Beantragen des ersten Reisepasses für das eigene Kind die Geburtsurkunde mitbringen, obwohl man nicht umgezogen ist und diese im selben Gebäude ausgestellt wurde? Natürlich führen diese Schritte auch ans Ziel. Aber in einer Zeit, in der unbestreitbar klar ist, dass zukünftig dieselben Leistungen mit weniger Personal erbracht werden müssen, müssen wir auch den Weg dorthin anpassen. Ein effizienterer Staat ist nicht nur modern und leistungsfähig, sondern auch auf dem besten Weg zum Dienstleister mit gutem Image bei Bürgerinnen und Bürgern. Und das sollte das eigentliche Ziel sein.
Die Cyberbedrohungslage nimmt zu. Dies nahm die oberste Cybersicherheitsbehörde des Bundes im Februar zum Anlass, die Cybernation Deutschland auszurufen. Um was es sich dabei handelt und was andere Akteure von dem Plan des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik halten, hat unser Kollege Paul Schubert recherchiert.
Die Cybernation Deutschland ist da. Ausgerufen wurde sie anlässlich der Eröffnung des neuen Nationalen IT-Lagezentrums in Bonn. Der Leiter des Lagezentrums, Sebastian Brück, sagte beim digitalen Start online, dass die Institution aufgrund seiner technischen Infrastruktur ein Meilenstein sei. Ferner entspreche die Schaffung des Zentrums der aktuellen Sicherheitslage. Zwar existiere das Lagezentrum seit 2021, aber nachdem man 2024 in neue Räumlichkeiten umzog, wurden die Arbeitsplätze verdoppelt. Im neuen Zentrum sei nun auch die Bundeswehr anwesend.
Insbesondere seit dem Beginn der Invasion Russlands auf die Ukraine haben wir einen absoluten Mehrwert darin, dass wir auch einen Informationssicherheitsoffizier des Kommandos Cyber- und Informationsraums dauerhaft bei uns im Lagezentrum haben, sodass wir die zivil-militärische Lage auch jederzeit abgleichen können. Und im Hintergrund unterstützen noch zwei Analysten unsere Mitarbeitenden hier quasi im Frontdesk in der Erstellung von Analysen und ähnlichen Dingen.
Im Lagezentrum würden etwa 2800 Meldungen zu IT-Sicherheitsvorfällen im Jahr bearbeitet werden. Auch Beiträge aus Social Media zählten dazu. Dies betreffe etwa 3000 Nachrichten pro Minute, formulierte Brück. Aber was ist der Zusammenhang des IT-Lagezentrums für die Ausrufung der Cybernation Deutschland? Brück erklärte.
Und das ist eigentlich der Key Fact, warum wir das Lagezentrum so eng mit der Cybernation Deutschland verbinden. Es ist Fundament und verbindendes Element der Cybernation Deutschland. Denn mit den Informationen, die wir hier im Nationalen IT-Lagezentrum sammeln, aufbereiten, bewerten, stärken wir die Cybernation Deutschland in nahezu allen der 6 Themengebiete.
Die Themengebiete der Cybernation Deutschland sind vom BSI als strategische Ziele definiert. Die Cybersicherheit soll auf die Agenda gehoben werden, die Cyberresilienz soll substanziell erhöht werden, Technologiekompetenz soll gezielter eingebracht und die Digitalisierung muss vorankommen. Des Weiteren soll Cybersicherheit pragmatisch gestaltet werden und Deutschland einen florierenden Cybermarkt aufbauen. Ausgerufen wurde die Cybernation Deutschland durch die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Seit sie die Zügel in die Hand genommen habe, werde Pragmatismus höher geschrieben, erzählte Dr. Dirk Heger, Abteilungsleiter operative Cybersicherheit beim BSI.
Das, was bei Frau Plattner ein beliebter Spruch von ihr ist, nicht am Spielfeldrand stehen und die Spiele anfeuern und gute Ratschläge zu geben, sondern sich auf das Spielfeld zu begeben und mitzumachen.
Neue Technologien sollten nicht verhindert, sondern aufgegriffen werden, um das Beste daraus zu machen und mitzugestalten, so Heger. Dr. Sven Herpich, Direktor für Cybersicherheitspolitik und Resilienz bei der Stiftung Neue Verantwortung, ist skeptischer. Zwar sei es nicht verkehrt, eine Cybernation auszurufen, aber die Klarheit der Rolle des BSI sei nicht ganz klar. Es gäbe zwei Aspekte, an denen man bei der Betrachtung des BSI arbeiten müsse.
Die strukturelle Ausgestaltung des BSI und des Ökosystems sind zentral dafür, wie externe Akteure, Forschungseinrichtungen, Firmen und so weiter das BSI unterstützen, auf das BSI blicken, mit dem BSI zusammenarbeiten können. Darunter fallen Rechtssicherheit für IT-Sicherheitsforschende, Unabhängigkeit des BSI vom BMI, Rolle beim Schwachstellenbeurteilungsprozess, konsolidierte Rechtssicherheit für das nationale Cyberabwehrzentrum mit Bund- und Ländereinbindung und Wirtschaftseinbindung und so weiter. Und der zweite Punkt ist eine interne Perspektive, wo auch natürlich das BSI und die neue Amtsleitung etwas tun kann. Die Anzahl der Planstellen des BSI hat sich in den letzten 10 Jahren von, ich glaube, knapp 600 auf knapp 1800 verdreifacht. Die Aufgaben und Befugnisse wurden mit jedem verabschiedeten Gesetz mehr. Und ich glaube, die Entwurfsversion von Organigramm des BSI kann vermutlich keiner mehr zählen.
Er sei zwar kein Organisationspsychologe, aber er könne sich vorstellen, dass die Behörde bei den Themen Organisationskultur, Wissensmanagement, interne Kommunikation und der IT-Ausstattung vor gewaltigen Herausforderungen stehe. Des Weiteren könne man überlegen, ob es Sinn mache, die Amtsleitung temporär mit einer zweiten Vizepräsidentin aufzustocken. Diese Person könne sich dann zum Beispiel mit der internen Konsolidierung beschäftigen. Einiges sei dabei auch die Aufgabe der Politik. Sie müsse die Cybernation auch gesellschaftspolitisch mitgestalten. Dabei müsse auch die Wirtschaft mit an Bord genommen werden, erklärte Manuel Höferlin, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er plädierte für mehr Absprache.
Zum Beispiel Kommunikation mit Behörden, Kommunikation mit Unternehmen, Kommunikation untereinander. Und auch da müssen wir mehr Cybernation werden. Was heißt das konkret? Wir brauchen eine Struktur, dafür, da sind wir jetzt gerade dran. Das muss jetzt auch wirklich kommen. Das hat Sven Herwig völlig zu Recht konnotiert. Über den zweiten Vizepräsidenten sprechen wir zum Beispiel auch gerade. Auch ein CISO-Bund, was der genau macht. Das sind alles Themen, über die wir gerade reden. Ich sehe da optimistisch in die Zukunft. Wir müssen aber auch Unternehmen, die zum Beispiel kritische Netze betreiben, stärker in die Pflicht nehmen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es ihr ureigenes Interesse ist, weil es ist sozusagen ihr Kernbestandteil ihres Unternehmens, bestimmte Funktionen zur Verfügung zu stellen, die nicht nur ja wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich wichtig sind für den Betrieb. Und die Menschen brauchen auch vielleicht auch vor der veränderten geopolitischen Lage ein anderes Selbstverständnis, Awareness würde man vielleicht auch heutzutage sagen, im Umgang zum Beispiel mit Cybersicherheit, im persönlichen Umgang, in der Struktur und auch mehr Resilienz. Die müssen wir technisch herstellen, organisatorisch, die muss aber auch in den Menschen vorhanden sein.
Für die technische Umsetzung setzt die Cybernation auf starke wirtschaftliche Partner. Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung beim Bitkom, freut sich auf den pragmatischen Weg der neuen BSI-Präsidentin. Aber auch sie hat Anmerkungen.
Was es noch braucht, ist ein Alignment jetzt zwischen diesem Ansatz und zum Beispiel der Weiterentwicklung der Cybersicherheitsstrategie auf politischer Ebene, dass sich das auch optimal ergänzt. Denn das BSI hat sicherlich eine ganz wichtige Rolle auf dem Weg zur Cybernation, aber allein wird es das nicht richten können.
Für die technische Expertise brauche es ein gutes Zusammenspiel von Staat, den Anbietern und ein Matching von Bedarfen und Kompetenzen. Der Bitkom würde sich auch ein Cyberlagebild wünschen, der ein Echtzeit-Datenbild von verschiedenen Quellen zusammenführe und zur Verfügung stelle, so Demel. Für Alexander Rabe, Geschäftsführer vom Verband der Internetwirtschaft ECHO, stehe das Kollaborative im Vordergrund. Rabe begrüße wie Demel den Pragmatismus von Claudia Plattner und hält die Stärkung und Unabhängigkeit des BSIs für unabdingbar.
Die Voraussetzungen oder die Herausforderungen, die für eine solche Behörde damit einhergehen, nach den bisherigen Veränderungen, die sind definitiv immens. Aber ich glaube, es ist nötig, diesen Weg zu gehen, denn das föderale Klein-Klein, das bringt uns nicht weiter. Und ich sage, die Situationen werden ja sogar von den Ländern oder auch von eigenen Kommunen adressiert. Und ich glaube, man wünscht sich sogar hier ein pragmatisch gemeinsames und auch zentraleres Vorgehen, als es bisher der Fall ist.
Das Lagezentrum sei ein wichtiger Schritt, um gemeinsam zu arbeiten. Rabe forderte für die Cybernation regulatorische Kohärenz. Um die Anwenderindustrie, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, mitzunehmen, brauche es klare, rechtssichere Vorgaben. Die politischen Signale sollten dabei konsequenter und pragmatischer in die Wirtschaft getragen werden. Schlussendlich formulierte er, dass die Ansätze da seien. Nun müssten alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn wir Sie auch nächstes Mal beim Public Sector Insider begrüßen dürfen.